die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ganz schön oft haben wir eben von der Liebe gehört, da in dem Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Wie ist denn das bei uns? Wie ist das in unserem Leben? Sich mal so Hals über Kopf verlieben, so sich mit allen Körperfasern nach dem geliebten Menschen sehen oder dieses berühmte Bild Schmetterlinge im Bauch haben. Oder Verliebte, sagt man ja, die haben eine rosarote Brille auf, die gehen mit einer rosaroten Brille durch das Leben hindurch. Große Gefühle sind das. Ganz wunderbares Geschenk ist es. Dann tritt der Alltag so ein bisschen in den Hintergrund rein. Was vorher immer schwer fiel, ach, auf einmal geht das ganz leicht, ganz gut von der Hand, einfach so. Beflügelt, beschwingt, hebt man ab in den siebten Himmel. Ein Herz und eine Seele. Alles andere, das wird so ein bisschen unwichtig. Das tritt in den Hintergrund, in die zweite Reihe. Das ist ein ganz wunderbarer Zustand. Ich glaube, das weiß jeder, der das schon mal erlebt hat. Aber es ist leider auch oft ein vergänglicher Zustand. Der Alltag, sagt der Volksmund, es ist ein eifersüchtiger Geselle. Mehr und mehr mischt sich der Alltag dann ein, will beachtet werden, fordert wieder Aufmerksamkeit, zieht einen so richtig schön runter von dieser rosaroten Wolke, bis man auf dem Boden der grauen Realität wieder angelangt ist. Und es ist ein kritischer Moment für eine Beziehung. Wird sich die Verliebtheit in Luft auflösen? Wäre traurig. Oder wird sich Verliebtheit in Liebe verwandeln? Aber das könnte auch anstrengend werden. Wenn ich jemanden liebe, muss ich ja auch einen Umgang mit den Seiten dieses Menschen finden, die mir nicht auf den ersten Blick gleich aufgefallen sind, weil ich auf die Seiten, die ich gar nicht so mag, die gar nicht so toll sind an diesen Menschen. Und plötzlich kommt dann die Frage, wie passen denn diese Dinge ins Bild, das ich mir von dem Menschen gemacht habe? Passen diese Seiten auch zu mir? Bist du überhaupt, was ich mir ersehnte, oder umgekehrt, will ich diesen Menschen sehen lassen, was ich von mir selbst eigentlich andere nur sehr ungerne sehen lasse? Meine Schwächen, die ich habe, oder meine Fehler, die Macken, die ich so mit mir rumtrage, wird er mich dann auch noch mögen, wenn er diese Macken kennt in meinem Leben? Kann ich denn überhaupt jemand sein, den ein anderer sich erträumt? Fragen über Fragen und die größte, ist es wirklich Liebe? Fragen, die stehen nicht nur am Anfang einer Beziehung. Als ich vor etwas über 2 Monaten hier eingezogen bin im Pfarrhaus in Obertshausen, drüben im Hasenwinkel, da ist mir was aufgefallen. Da hängt nämlich was an der Tür. Eine Mesusa. Aus dem Judentum kommt es. Es ist ein kleines Röhrchen, darin ist eine Schriftrolle eingefügt. Und da steht ein echtes Liebesbekenntnis drin. Ich habe es erst nicht gesehen, weil da hing so ein kleiner Engel davor, dass man erst mal diesen Engel weghängen musste, um dann zu sehen, was für ein wunderbares Geschenk da dahinter hängt. Und den Text, der in dieser Mesusa drinsteckt, den möchte ich Ihnen gern vorlesen. Das ist auch ein Liebesbekenntnis. Liebesbekenntnis aus dem 5. Buch Mose im 6. Kapitel. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Als ich das erste Mal als Jugendlicher eine Predigt darüber gehört habe, über dieses Glaubensbekenntnis Israels, diese Liebeserklärung, bin ich nach Hause gegangen, habe einen Bleistift genommen, habe an meine Zimmertür dieses Glaubensbekenntnis aufgeschrieben. Mein Vater fand das nicht so toll, weil das sah auf der weißen Farbe so ein bisschen komisch aus. Dieses Glaubensbekenntnis, diese Worte des Judentums, das höre Israel, Schma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Wir können ganz sicher sein, liebe Gemeinde, diese Worte, das waren mit Sicherheit die ersten Worte, die Maria und Josef als gläubige Juden ihrem Sohn Jesus beigebracht haben. Und er selbst, der bestätigt diese Worte. Und diese Botschaft, die ist so kurz. Unser Gott ist einer. Einer allein, den sollst du lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ganz einfach klingt das. Und doch, wir wissen das, wie schwer das sein kann. Lieben. Und dann auch noch mit ganzer Kraft, ganzem Herzen, mit der ganzen Seele. So einfach ist das nicht, was Gott hier fordert. Wir behaupten, das ist eine Lebensaufgabe und wir als Christen müssen uns dieser Lebensaufgabe eigentlich jeden Tag neu stellen, diese Worte zu erfüllen, weil es nicht so einfach ist. Darum soll man sich's aufschreiben, soll sich's wieder und wieder sagen, soll sich die Worte vor Augen führen, sie hören lassen. Er soll die Worte ins Herz hineindringen lassen. Die Juden, die tun das bis heute. Letzten Jahr im Oktober, da war ich in Israel mit einer Gruppe aus meiner alten Gemeinde. Wir hatten eine jüdische Reiseleiterin. Das höre Israel, das gehört dazu zum Tagesablauf, ist Teil des Morgengebetes, des Abendgebets. Das wird im Gottesdienst in der Synagoge gesprochen, mit Gebetsriemen um den Körper geschlungen. Da haben wir auch ein Bild da. So sehen die aus. Man hat es sozusagen richtig materiell immer vor Augen sitzen. Hautnah, alltäglich ist es erfahrbar. So soll die Beziehung zu Gott hier auch sein. In der Mesusa, da stecken diese Worte drin, auf Hebräisch. Die beginnen mit einem Shin. Auf der Mesusa steht ein Shin drauf, El Shaddai, Gott der Allmächtige. Am Türrahmen, da erinnern sie. Ich habe mir das auch so ein bisschen angewöhnt, nachdem ich diese Mesusa entdeckt habe, wenn ich aus dem Haus rausgehe, die kurz zu berühren und mir dann den Anfang dieses Schma Israel aufzusagen. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist Gott allein. Wenn ich heimkomme, da sind die Worte für mich eine ganz tröstliche Vergewisserung. Gottes Liebe, die hat in mir Wohnung. Die Worte aus dem 5. Buch Mose, den Predigtext, den ich vorgelesen habe, die stehen ja eigentlich am Ende. Am Ende dieses Auszugs aus Ägypten. Israel ist befreit, Israel ist in der Freiheit. Ich glaube, wenn man da jetzt einen Hollywood-Film draus machen würde, könnte man sagen, da steht jetzt so ein bisschen das Happy End. Die Worte markieren vielleicht so ein bisschen das Happy End. Da ist ein Volk, ein Gott. Beide sind sie jetzt liebend vereint. Und schreiten gemeinsam ganz glücklich in die Zukunft hinein. Aber so wie die Hochzeit nur in Filmen das Happy End ist und im wahren Leben eigentlich erst der Anfang, so beginnt jetzt ein langes Ringen. Und im Alten Testament, das müssen Sie mal durchblättern, da finden Sie ganz verschiedene Zeugnisse davon. Die Propheten, die künden oft von der Trauer und von der Wut Gottes. Wenn er sich das Verhalten seines Volkes anschaut, das stellenweise doch Gefallen findet an diesen anderen Göttern, das an den anderen Götzen der fremden Völker Gefallen findet und immer wieder die Gefahr läuft, den einzig wahren Gott zu verlassen. Man kann es übertragen, man kann es ohne weiteres, ohne Probleme übertragen, wo denn die Götzen in unserem Leben vielleicht stecken könnten. Ob die Macht heißen, ob die Geld heißen. Oder das Gefühl, dass man immer der Größte sein will. Oder, das ist leider auch in der Kirche ganz oft aktuell, wenn man den einzigartigen Gott Israels meint, gleichsetzen zu können mit den anderen Gottesvorstellungen, die in anderen Religionen herrschen, und meint, man könnte das dann so auf die Formel bringen, komm, ist doch ganz egal, alle glauben doch irgendwie eher an den gleichen Gott. Hochaktuell, höre Israel, der Herr dein Gott ist Gott allein. Die Gemeinde im babylonischen Exil damals, also als Israel aus Jerusalem vertrieben war, als es in Schutt und Asche lag, stellt sich mal ganz ängstlich die Frage, ist Gott überhaupt noch der Gott des Volkes Israel, wo es augenscheinlich doch in der größtmöglichen Ferne von ihm lebt und damit bestraft ist, indem es in einem fremden Volk leben muss, in der Hand deren Götter sozusagen. Oder schauen Sie im Alten Testament, das sind auch einzelne Personen, die immer wieder sich diese Frage stellen. Da ist Hiob, der ringt in seinem Leiden mit Gott. Der versteht nicht, warum muss er leiden, wenn Gott gerecht ist. Und wie ist das mit dem Widersacher Gottes? Im ganzen Alten Testament zeigt sich ein Ringen um Verständnis, Vertrauen und Respekt. Und auch begleitet von Wutausbrüchen und Liebeserklärungen. Begleitet von Fragen, von Klagen, auch von Lobeshymnen. Aber ich glaube, das ganz Wunderbare, und das zieht sich durch die ganze Botschaft der Bibel hindurch, trotz allem Ringen, trotz der Enttäuschungen, die mal auf beiden Seiten entstanden sind, Gott und Israel, die halten aneinander fest. Sie lassen sich nicht fallen, auch wenn es zur Enttäuschung kommt. Zum Gefühl, die Liebe sei vielleicht über die Jahre einseitig geworden oder da gäbe es andere. Sie geben sich nicht auf. Und wie es in der Beziehung ganz besonders wichtig ist, die bleiben im Gespräch miteinander, die reden miteinander, Gott und Israel. Da werden Boten geschickt, werden Zeichen getan, da wird um Vergebung gebeten und man erneuert alte Versprechen, die man sich gab. Immer wieder macht sich die eine oder die andere Seite auf, kommen wir beide, das geht doch schon so lange, das kann es nicht gewesen sein. Die beiden, sie kämpfen nicht nur miteinander, sie kämpfen auch umeinander. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis ihrer Liebe. Das Ringen, das Kämpfen, das Aneinander festhalten. Und die Liebe, die hat gehalten. Gottes Liebeswillen, der gilt. Der gilt bis heute und seit Jesus Christus gilt er auch uns, die wir eigentlich nicht zu diesem auserwählten Volk Israel gehören. Durch Jesus Christus gilt diese Liebe auch uns, die wir eigentlich Heidenvölker sind. Wir sind jetzt mittendrin, wir sind jetzt hineingenommen in diese Liebesgeschichte. Wenn auch nicht immer im Gefühl von ungetrübter Glückseligkeit. Da gibt es Dinge, die lassen einen mit Gott ringen. Und da sind wir wunderbar in der Tradition der ganzen Bibel. Not vieler Menschen ohne Hoffnung auf Veränderung. Und wir beten drum, wir fragen, Gott, zeige da deine Liebe. Beweg doch das Herz von Menschen, verändere das Denken von Menschen. Vielleicht kommt doch immer wieder mal der Zweifel dazu. Lieb ich Gott denn überhaupt noch? Und zeige ich es ihm genug, dass ich ihn liebe? Wie soll das eigentlich aussehen, Gott lieben? Und ich glaube, der Predigttext, das Schma Israel aus dem 5. Buch Mose, das gibt uns dafür auch eine Richtung vor. Zusammengefasst könnte man sagen, lieben kostet Kraft. Es bedeutet Einsatz, einem Gegenüber seinen Platz im Leben einzuräumen. Das Herz arbeitet, nicht unbedingt der Verstand, weil man in der Liebe mit Logik und Strategie nicht so weit kommt wie mit den Arbeitsweisen des Herzens. Vertrauen und Erbarmen. Vertrauen, dass Gott seine Gläubigen, seine Erwählten, nicht dem Elend dieser Welt überlassen will. Cornelia hat es am letzten Sonntag so wunderbar gesagt, wir glauben an einen dreieinigen Gott, wir glauben daran, dass wir Ebenbilder dieses dreieinigen Gottes sind. Und deshalb haben wir auch etwas von diesem dreieinigen Gott in uns, Leib, Seele und Geist. Und ich denke, die Seele, das ist genau der Ort, an dem uns die Liebe trifft, an dem Ort, an dem wir uns selbst nicht berühren können, der Ort, an dem wir uns immer wieder neu von Gott berühren lassen müssen. Offen und daher auch verwundbar, aber mit der Chance auf Seligkeit. Und Liebe, das hat zwei Seiten, meine und die des Gegenübers. Und Liebe hat auch zwei Formen, liebe Gemeinde, aktiv das, was von mir ausgeht, und passiv, dass ich auch bereit bin, mich einfach lieben zu lassen, und zwar mich so lieben zu lassen, wie ich bin. Dass ich mich so lieben lasse, wie Gott seinen einzig geborenen Sohn Jesus Christus schon vor der Erschaffung dieser Welt geliebt hat. Und Gott, der fordert meine Liebe nicht als Voraussetzung für seine, aber er hofft, das hofft er ganz, er hofft auf eine als Antwort, dass ich auf seine Liebe mit meiner Liebe antworte. Die Gewissheit, dass wir geliebt werden, dass wir bedingungslos geliebt werden und dass das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus das Zeichen dieser Liebe ist, das kann, das soll uns helfen. Zu wissen, dass man nichts anderes und nichts mehr sein muss als die Person, die man ist, das kann den Blick weiten. So ein Stück weit weg von mir selbst hin zum anderen. Das Bekenntnis unseres Herrn Jesus Christus, das war das Bekenntnis zum Gott Israels. Das war das Bekenntnis zum Gott des jüdischen Volkes. Und heute als Christengemeinde, die sich im Namen Jesu hier versammeln, da bekennen wir uns zu ihm, da bekennen wir uns zu Jesus Christus. Aber dieses Bekenntnis gibt es nicht, ohne gleichzeitig das Bekenntnis zum Gott Israels, zu Jahwe, zu sprechen. Wenn wir heute Morgen diese Worte aus dem 5. Buch Mose hören, da bekennen wir uns zu der Wurzel unseres Glaubens, aus der unser Glaube erwachsen ist. Der Glaube an den Gott des Abraham, des Mose, der Propheten. Wir hören die Worte aus dem 5. Buch Mose, die zum Glaubensbekenntnis des Jesus Christus gehören. Und für uns, wenn wir an den dreieinigen Gott glauben, sind diese Worte auch gleichzeitig ein Bekenntnis zu Jesus Christus. In seiner Einzigartigkeit, der dieses höhere Israel zum Ausdruck bringt, da ist aber auch die Vielfältigkeit Gottes nicht ausgeschlossen. Schon im Alten Testament wird Gott als der brennende Dornbusch erlebt. Zugleich ist er aber auch in dem leisen Sausen des Windes, das zu einem Menschen spricht. Wer das glaubt, der kann wie Jesus diesen Gott Israels seinen Vater nennen. Die Frage, ist es wirklich Liebe? Ich glaube, das ist eine Frage, die drängt sich uns Menschen immer wieder auf. Aber, und das ist wirkliches Evangelium, die Antwort Gottes, die bleibt eigentlich immer dieselbe. Wenn du es willst, dann ist es das. Denn ich bin die Liebe. Schreib es dir auf, sprich es dir vor, sag es dir ruhig mehrfach am Tag auf, halt daran fest, dann soll es dir immer mehr Gewissheit bringen in deinem Leben. Und dann nimm's an. Nimm's an, was ich als Jesus Christus am Kreuz für dich getan habe, als ich für dich gestorben bin, als ich für deine Sünden bezahlt habe und auferstanden bin, damit du das Leben hast, das wirkliche, das wahre, das unzerstörbare Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.